Hey du, denk dran, unserem Podcast auf der App deiner Wahl zu folgen, damit du keine neue Episode mehr verpasst. Und wenn du uns noch mehr unterstützen möchtest, schenk uns 5 Sterne auf Apple oder Spotify und lass uns auch noch eine tolle Rezension da.
Mit Acast Plus kannst du uns übrigens werbefrei hören und auch 24 Stunden vor dem offiziellen Launch unsere neueste Episode vor allen anderen hören. Mehr Infos in den Shownotes.
Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer Podcast-Reihe Starke Frauen, Folge 53 von und mit Katrin Jakob.
Und an meiner Seite wieder als Spur, aber im Herzen ohnehin, die wundervolle Kim Seidler. Als ob wir jetzt gleich in den Boxring steigen würden, ne? Um Himmels Willen. Aber es geht um Kämpfen. Es geht heute viel um Kämpfen. Und ich liebe ja diese Cliffhanger, ne? Also wenn ich da schon so ein bisschen so kleine Tröpfchen hier und da, das werde ich jetzt so weiter fortführen und meinem Ruf als Cliffhanger-Queen hier alle Ehre machen.
Genau.
Liebste Kim, bevor wir jetzt starten mit der Clara Zetkin und ich euch und dir etwas von ihr erzähle, von dem ich meine, dass es sehr gut recherchiert ist, stets bemüht, kannst du mir nochmal oder uns nochmal sagen, wem wir danken müssen für diesen tollen Vorschlag?
Ja, also immer wieder fortwährend haben unter anderem Marcel Kloos die Dame gewünscht, Daniel Masny, Carina, Nanya Musing, so jedenfalls der Pseudonym auf Instagram und noch eine Carina. Deswegen, einige habe ich jetzt vergessen bestimmt, deswegen also hochinteressiert, unser Publikum ist hochinteressiert, unsere Zuhörer und Hörerinnen an der Clara Zetkin und deswegen freue ich mich tierisch, dass du sie heute präsentierst und ja uns ein bisschen aus ihrem Leben erzählst und auch, warum sie eine starke Frau ist und gegebenenfalls auch als ein Frauenvorbild dienen könnte.
Ja. Und sie, also nicht nur diese Menschen, Zuhörerinnen und Zuhörer von uns, sondern auch meine schon etwas ältere Freundin Liz, die sich in der ersten Stunde der Frauenbewegung in Berlin, erste Stunde deswegen, also jetzt des letzten Jahrhunderts, da hervorgetan hat und auch sie vorgeschlagen hat, Clara Zetkin, die vor allem in der DDR bekannt war, weil wir mussten, als im Vorwege wir beide sprachen, kleinlaut gestehen, dass wir von ihr noch nichts gehört hatten. Deine Mutter hat dich auch ein bisschen dafür gerufen. Ja. Also jetzt bitte mal, Kim, also das kann ja wohl nicht sein. Aber
kennt man doch.
Ja, ich meine, die ein oder andere Schule ist auch nach ihr benannt, aber ich muss ehrlich gestehen, ich wusste es auch nicht ganz. Und dabei ist das eine Frau, die sowas von dafür steht, für Frauenrechte einzustehen und aber auch für die Unterdrückten, die kleinen Leute, die Arbeiter als Sozialistin und Mitglied der KPD hat sich dafür sehr, sehr, sehr stark gemacht. Eine Kämpferin für unter anderem Frauen, aber eben auch andere, die von der sie meinte, dass da Gerechtigkeit
nötig ist,
halten müsse, genau.
Ja, genau. Okay.
Sie ist geboren 1857 und gestorben, kann ich jetzt schon sagen, vor der Machtergreifung Hitlers 1933, was vielleicht auch ganz gut war, weil das hätte ihr ohnehin das Herz gebrochen. Die Gute ist geboren in Wiederau in Sachsen und wenn man sich so ein paar Tonaufnahmen von ihr mal anhört, unter anderem als Alterspräsidentin des Reichstags, da hat sie 32 noch eine flammende Rede gehalten. Da hört man das Sächsische auch noch durchscheinen. Diese Aufnahme, die ich gerade angesprochen habe, zeigt aber auch oder sagt irgendwie, ich sag gleich, was Alterspräsidentin ist.
Ich würde das gerne machen, ja. Weil genau, ich habe es gerade aufgeschlagen, weil mich das nämlich brennend interessiert hat, was das eigentlich ist, weil ich den Begriff so nicht kannte.
Ja.
Also im Glossar des Deutschen Bundestags ist ein Alterspräsident, also der Alterspräsident wird das dienstälteste Mitglied des Bundestages genannt, dem mit seiner Zustimmung die Aufgabe zukommt, die konstituierende Sitzung nach einer Bundestagswahl zu eröffnen und zu leiten, bis die Wahl des neuen Bundestagspräsidenten vollzogen ist und dieser sein Amt antreten kann. Und früher hat der Alterspräsident das Amt auch genutzt, um vor dem Plenum eine Eröffnungsrede zu halten.
Aha.
Wie ja bestimmt auch Clara Zetkin, ne?
Ja, genau. Sie hat, also das war schon im letzten Jahrhundert und vor der bundesrepublikanischen des bundesrepublikanischen Bundestags, aber das gab es halt damals auch schon. Ne? Also insofern, man merkt ihr auch an, dass sie am Ende ihres Lebens wirklich auch am Ende ihrer Kraft ist. Es ist kaum, also ich möchte nicht sagen zu ertragen, aber sie hat halt, man merkt so, sie möchte noch kämpfen, aber ihr fehlt einfach auch so ein bisschen die Kraft. Also sie hat auch zeitlebens eine unglaubliche Arbeitsmoral gehabt und hat sich verausgabt und das merkt man ihr auch in dieser Rede an. Und trotzdem scheint das Kämpferische noch durch. Ne? Warum ist sie eine starke Frau?
Man muss auch ganz kurz nochmal die zeitliche Einordnung machen. Ne? Also sie ist ja dann in das Deutsche Kaiserreich, da ist sie aufgewachsen. Das ist ja, warte mal, das Deutsche Kaiserreich war 1871 bis 1918.
Ja.
Und das im Deutschen Kaiserreich war der deutsche Nationalstaat eine bundesstaatlich organisierte konstitutionelle Monarchie. Mhm. Das ist sozusagen der politische oder der gesellschaftliche Background, in dem sie aufgewachsen ist. Ich finde das immer ganz gut zu wissen, dass da noch keine Demokratie vorhanden war und eine ganz andere Situation.
Das ist so diese Transition, ne, von dem einen zum anderen. Dann kamen ja die Sozialistengesetze. Sie als bekennende Sozialistin und SPDlerin musste dann aus dem Land fliehen und so weiter. Also das war eine unglaubliche Zeit, in die sie hineingeboren wurde und in der sie sich politisch engagiert, in der sie aktiv wurde und in der sie auch gekämpft hat. Und bis zum Schluss, das war ihre Lebensaufgabe. Ne? Also insofern...
Also das noch auch einfach nur...
Zeitliche Einordnung.
Nee, klar, genau, weil das das letzte Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts wurde ja, also war ja bekannt dafür, für diesen Wandel vom Agrar zum Industrieland.
Ja.
Und dass da jetzt das Arbeitertum, ich glaube, man kennt, ich muss immer an Charlie Chaplin denken, wo die Industrie ja so ein bisschen scherzhaft dargestellt wurde, aber es gab da ja keine Arbeitszeiten, wie sie heute vorhanden sind, sondern das war bettelarm waren die Ärmsten und die Reichen, ja, also naja, so als Einordnung.
Genau, deswegen auch so der Einsatz für die Arbeiter, ne, was ja so marxistischen Hintergrund hat, ne, Arbeit und versus Kapital. Ich versuche es so in meinen Worten wiederzugeben. Also sie hat da schon gespürt, dass da was Großes im Gange ist und hat auch diesen Wunsch verspürt, da mitzumachen und sich einzusetzen als Frau, nicht nur für Arbeiter, sondern eben auch für Frauenrechte einzustehen. Genau. Clara Josephine Zetkin, so heißt sie, nicht mit Geburtsnamen, denn ihr Geburtsname ist Eisner. Sie hat diesen Namen angenommen von ihrem Lebensgefährten, den sie nie geheiratet hat. Dazu komme ich gleich noch. So viel zum Thema Cliffhanger. Gestorben ist sie in der Sowjetunion und tatsächlich vor dem Kreml beerdigt. Also da merkt man schon, dass sozusagen die Hinwendung Richtung Osten, Kommunismus und so weiter, dass ihr da auch die entsprechende Würdigung entgegengebracht wurde, was ich ganz interessant fand. In dem Haushalt von Clara, also sie ist die älteste Tochter von Josephine und Gottfried, also Josephine Vitale. Und der Vater war war Sohn eines Tagelöhners, also schon irgendwie so die Schufter, ne? Und, und Dorflehrers in Widerau in Sachsen. Und die Mutter war ja durch unter anderem die Französische Revolution geprägt. Der Vater, warte mal, der Vater von Josephine, Jean-Dominique, sie kommt offensichtlich aus Frankreich, war durch die Französische Revolution geprägt und an seiner Teilnahme an Napoleons Kriegen. Das heißt, da merkt man schon so ein bisschen dieser revolutionäre Wind, der von der Mutter so ein bisschen dann übertragen wurde, auch auf den Haushalt und das Politische. So, das hatte sie sicherlich von ihr. Die hat sich auch für die Frauenbewegung interessiert stark gemacht, und stark gemacht. Mhm. Genau. Und ja, da ist sie sozusagen geprägt worden, die kleine Clara. Ne? Und gleichermaßen, also das sind zwar kleine Leute gewesen, in Anführungsstrichen, die haben aber großen Wert darauf gelegt, dass ihre Kinder eine gute Bildung erhalten und sind dann, das war kurz nach Claras Geburt, 1872, wobei so kurz jetzt auch wieder nicht, nach Leipzig gezogen, wo sie eben ihnen das entsprechend ermöglichen konnte. Clara ist dann...
Jahre alt war sie, ne?
Ja, genau. Mhm. Sie ließ sich in Leipzig auch als Volksschullehrerin ausbilden, also war dann unter anderem auch bei einer Unternehmerfamilie als Hauslehrerin tätig und genau, so fing das dann an. Über diese Seminare, die sie gemacht hat, also Privatseminare heißt es hier, als Volksschullehrerin bekam sie erste Kontakte zu Frauen- und Arbeiterbewegung. Und da war sozusagen der Funke entzündet, kann man sagen. Sie trat 1878 der Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands bei, die dann 1890, wir erinnern uns, in die SPD umbenannt wurde. Also so fing das an.
Wir erinnern uns, du bist so großartig. So, aha, das ist mir neu. Ich habe mich jetzt mit der Historie der SPD ehrlich gesagt nicht so gut auseinandergesetzt.
Ja.
Aber ja, spannend, ne?
Genau, also als SPDlerin ist man dann nun bekanntermaßen irgendwie, ja, so ein bisschen in den Verruf geraten, weil... ab Mitte des 19. Jahrhunderts war es so, dass sich in vielen Staaten Europas eben so Arbeitervereine und Parteien gründeten, die sich eben für die Arbeiterbewegung zu einer schlagkräftigen Interessenvertretung entwickelten. Also
man muss ja auch dazu sagen, dass es zu dem Zeitpunkt noch keine richtigen Gesetze pro Arbeiter gab, ja. Bin ich der Meinung. Kann auch sein, dass ich mich jetzt gerade irre, aber es gab ja so, man sagt ja bei der innen- und rechtspolitischen Reform unter Bismarck, oh, jetzt schmeiße ich aber auch ein paar Sachen zusammen. Also Meilensteine waren die Reichsjustizgesetze von 1877, namentlich das Gerichtsverfassungsgesetz, Strafprozessordnung, die Zivilprozessordnung und Konkursordnung. Sowas gab es davor noch nicht. Mhm. Das wurde halt alles erst. Und deswegen war es auch so wichtig, dass die Arbeiter sich eine Stimme verschafften, weil die halt nonstop in der Industrie, also in den Fabriken verheizt wurden. Mhm. Und wenn du halt nicht mehr funktioniert hast, dann haben wir halt die Nächsten genommen. So, ne? Also einen Arbeiterschutz gab es in zu der Zeit noch nicht.
Genau. Und da entzündet sich das dann so ein bisschen. Ne? Also die Arbeiter finden sich zusammen, dann gründen sie eine Partei und haben dann sozusagen das erste Mal so eine schlagkräftige, in Anführungsstrichen, Vereinigung. Und Kaiser, Reichskanzler Otto von Bismarck, der denkt, oha, jetzt wird's hier gefährlich, was machen wir dagegen? Ne? Und er erlässt sozusagen und auch eine geschürt durch diese Aufstände und dass man dann im Volk sagen kann, so guck mal hier, die sind aufmüpfig und die machen uns Stress, erlässt dann die Sozialistengesetze und verbietet das sozusagen. Ne? Und im Zuge dessen...
Also verbietet die SPD.
Genau, verbietet die SPD und im Zuge dessen müssen die, genau, das gab polizeistaatliche Verfolgungsmaßnahmen und so. Also es war richtig so Ächtung und Verfolgung. Und sie muss dann als SPD-Mitglied, muss dann nun fliehen. Also sie flieht.
Das kann man sich gar nicht vorstellen,
ja,
ne?
Genau. Es ist so krass. Ich meine, du bist Mitglied in der Partei und musst fürchten um dein Leben, in Anführungsstrichen, und flieht dann also in die Schweiz, in die neutrale Schweiz. Das war, lass mich kurz gucken, irgendwann
1882, danke. Erst nach Zürich, dann nach Paris.
Genau, erst nach Zürich. Und dort hat sie an dem Parteiorgan zunächst der Sozialdemokrat in Zürich mitgearbeitet und ist dann nach Paris geflohen, und zwar im November 82. So, jetzt komme ich nämlich an diesen Punkt, wo ich schon wieder ich muss versuchen, die Chronologie irgendwie hinzukriegen. Dort trifft sie auf Ossip Zetkin, wo sie dann auch mit ihm zusammenlebt. Also man sieht schon, die hat auch so ein ganz anderes Selbstverständnis. Wir müssen jetzt nicht heiraten, und die kriegen auch zwei Kinder. Denen fehlt auch einfach die Papiere, die können gar nicht heiraten. Vielleicht hätte sie das auch vorgehabt, so. Aber konnten sie gar nicht. Genau, in ihrer Zeit in Paris, das war dann 1889, sie war da relativ lange, hat dort während des Internationalen Arbeiterkongresses einen bedeutenden Anteil an der Gründung der Sozialistischen Internationale, das heißt also sozusagen Arbeiter aller Länder, vereinigt euch, ne? Genau, der Ossip ist übrigens, wird hier bezeichnet als russischer Revolutionär. Die beiden Söhne, der Maxim, der Älteste, wird 1883, also relativ bald nach Kennenlernen, die treffen sich, zack, bumm, 9 Monate später wird Maxim geboren und 2 Jahre später der Kostja. Und leider Gottes ist den beiden eine nicht sehr lange Zeit verwehrt geblieben, oder sie konnten, also haben nicht lange miteinander verbracht, weil
also Clara und Dingsbums jetzt.
Ja, ne? Genau. So Seelenverwandter, auch Sozialist durch und durch, nur so jemand, mit dem sie etwas sehr, ein tiefes Band verbunden hat. Und der ist leider 89 gestorben. Und das war für sie dann natürlich einerseits schwer, andererseits hat sie sich dann total in die Arbeit gestürzt, so. Und hat sich dann voll reingehangen, auch um sich ein Stück weit abzulenken von dem Schmerz, so kann man sagen. Auf dem Gründungskongress der Zweiten Internationale in Paris, den sie auch mit vorbereitet hat, also man merkt schon, sie wird jetzt richtig aktiv, ne, und will da irgendwie, und hat dann dort eine Rede gehalten, die sehr in Erinnerung geblieben ist, nämlich über die proletarische Frauenbewegung, in der sie die vollständige berufliche und gesellschaftliche Gleichberechtigung der Frau sowie ihre aktive Teilnahme am Klassenkampf fordert. Also sie ist da schon...
Wann war das?
Das war kurz nach Ossips Tod. Genau. Also da sagt sie, das Wahlrecht selber bringt gar nichts, wenn die Frauen nicht selber irgendwie mitarbeiten, ihnen auch Eigentum zusteht und so weiter. Das hat sich später revidiert und hat natürlich auch selber mitgewirkt an einem entsprechenden Frauenwahlrecht. Also hat auch während der Zeit, in der sie politisch aktiv war, das ein oder andere Mal schon auch sich ein bisschen gewandelt. Gar nicht so sehr Fähnlein im Winde, sondern hat dann einfach gesagt, okay, wir müssen, und das hatte ja Lora auch mal gesagt, wir müssen erstmal die Gesetzgebung entsprechend ändern, bevor auch in der Gesellschaft das ankommt, ne, indem so die Gesellschaft mitkommt und auch zu verstehen lernt, welche Rolle die Frau eigentlich hat in der Gesellschaft, wobei
aber
wir
es
auch
geht. Ja, es ist ja genauso wie mit dem Grundgesetz, ne, wo Lore gesagt hat, es ist toll, dass da die Gleichberechtigung drinsteht und aufgenommen ist, aber sie wird nicht gelebt.
Ja.
Und das ist ja auch genau das, was sie letzten Endes sagt, nur nicht, dass es auf das Grundgesetz bezogen ist, sondern allgemein auf die einmal Rechte des Menschen und dann nochmal explizit auf die Gleichstellung von Frauen wie auch von Arbeitern, ne?
Ja.
In den Vollbesitz ihrer Rechte zu gelangen.
Na, das eine ist eben die Gesetze erlassen und das andere ist, das auch umzusetzen. Ich meine, ich widerspreche mir so auch ein kleines bisschen selber, obwohl wir ein Frauenwahlrecht haben und Frauen nun ein Mann und Frau sind gleich in diesem Staat und sind es auch irgendwie wieder nicht. Ne? Also da gibt es ja sowieso bis heute auch noch viel zu tun, wie meine Freundin Liz immer zu sagen pflegt. Mhm. Sie hat 1891, ich habe ja vorhin von den Sozialistengesetzen gesprochen, die sie gezwungen hat, das Land zu verlassen. Die wurden 91 wieder aufgehoben. So konnte sie zurückkehren nach Deutschland und hat sich dann in der Nähe von Stuttgart niedergelassen. Mhm. Und hat dann, ich komme jetzt später noch darauf, weil ich habe versucht, so Kategorien zu bilden, ne, was sie alles für die Frauen getan hat, ne, super. Unter anderem auch dafür, dass es irgendwann einen internationalen Frauentag gibt, nämlich den 8. März, ist ihr zu verdanken oder zum Teil ihr zu verdanken. Mhm. Sie kehrt nun also Ende des 19. Jahrhunderts nach Deutschland zurück und übernimmt dort die Redaktion der Zeitschrift Die Gleichheit. Die
ist eine SPD-Frauenzeitung, ne? Muss man auch dazu sagen.
Genau, danke. Aha. Die quasi über die Interessen der Arbeiterinnen schreibt oder sich das zur Aufgabe macht. Mhm. Später hat die den Untertitel Zeitschrift für die Frauen und Mädchen des werktätigen Volkes, die es insgesamt von 1892 bis 1923 gab, diese Zeitung. Und interessanterweise ist es so, dass es unter ihrer Leitung dann zu einer Auflage gelangte von 124.000 Exemplaren.
Oh, das ist aber viel, ne? Wenn man überlegt, wie man damals gedruckt hat und wie aufwendig das war. Also, wow. Mhm.
Genau, vielleicht nochmal kurz zu dem Selbstverständnis dieser Zeitschrift. Mhm. Die Gleichheit geht von der Überzeugung aus, dass der letzte Grund der Jahrtausende alten, niedrigen gesellschaftlichen Stellung des weiblichen Geschlechts nicht in der jeweils von Männern gemachten Gesetzgebung, sondern in den durch wirtschaftliche Zustände bedingten Eigentumsverhältnisse zu suchen ist. Ne? Das, was ihr sozusagen vorher gesagt habt, es nützt nichts, dass es ein Frauenwahlrecht gibt. Wir müssen wirklich gleichberechtigt sein. Das heißt, mitarbeiten, gleiche Sachen machen, gleiche Sachen besitzen und so weiter. Also das findet sich nochmal als Grundprinzip auch in dieser Zeitschrift wieder. Die war übrigens 1890, diese Zeitschrift, von Emma Ira gegründet.
Und wer ist das?
Hieß auch eine Sozialistin, und die Gleichheit hieß vorher Die Arbeiterin. Also da sieht man so ein bisschen, woher das dann auch kommt, und war eben dort noch relativ wenig erfolgreich. Das hat dann der Verleger Johann Heinrich Dietz übernommen, dieses Blatt, und hat dann der Clara die Leitung übergeben. So, und obwohl sie keine journalistische Erfahrung hatte, übernahm sie eben die Redaktionsleitung. Erinnert mich so ein bisschen an Catherine Meyer Graham, die ja dann irgendwann die Post übernommen hat, wobei das ja schon Jahrzehnte her war, dass sie da journalistisch tätig war. Aber Clara hat gesagt, ja, pack ich. Und vorher eben wenig Auflage, und dann kam das so richtig unter ihr zu Blüte, weil sie sicherlich auch jemand war, der Menschen mitreißen konnte, der reden konnte, der antreiben konnte, einfach weil sie selber so ein unfassbares Arbeitstier war. Ne?
Mhm. Genau. Wow. Ich finde aber auch den Folgesatz danach auch sehr krass, ne? Sie sagt halt, mag man heute unsere gesamte Gesetzgebung dahin abändern, dass das weibliche Geschlecht rechtlich auf gleichen Fuß mit dem männlichen gestellt wird, so bleibt nichtsdestoweniger für die große Masse der Frauen die gesellschaftliche Versklavung in härtester Form weiter bestehen. Genau. Ihre wirtschaftliche Abhängigkeit von ihren Ausbeutern.
Richtig, genau. Deswegen, das Gesetz alleine macht es nicht, es muss auch gelebt werden. Im Grunde genommen, so würde ich das jetzt interpretieren. Und dafür ist sie wirklich über die Lande gezogen, hat dann später Vorträge gehalten, Flugblätter und so weiter. Die war richtig. Und das hat sie vermutlich auch mit Bertha von Suttner gemeint, die ja bis zum Ende gekämpft und gemacht und getan hat und bis zur Erschöpfung quasi dieses Wort nach außen getragen hat. Ne? Mm. Im Übrigen wurde Clara dann irgendwann als Mitbegründerin der Unabhängigen Sozialdemokratischen Partei Deutschlands dann die Herausgabe der Gleichheit entzogen. Das war 1917. Und nach ihrem Ausscheiden ist die Auflage wieder abgesackt auf 19.000 Exemplare.
Ach was!
Da sieht man schon, ne?
Ja. Ben Clon. Ja, die hat halt sehr klare Worte gefunden, ne? Ja, das ist genau. Unmissverständlich gewesen. Ja.
1907 wurde ihr die Leitung des neu gegründeten Frauensekretariats der SPD übertragen. Also es war noch mal ein bisschen weiter vorher. Mhm. Und genau, beim Internationalen Sozialistenkongress, der im August 1907 stattfand, also da war sie schon wieder über 10 Jahre zurück in Deutschland, wurde die Gründung der Sozialistischen Fraueninternationale beschlossen. Und da wurde dann die Clara als sogenannte internationale Sekretärin ernannt. Mhm. Und auf der zweiten Internationalen Sozialistischen Frauenkonferenz, die in Kopenhagen stattfand, das war 3 Jahre später, also 1910, mhm, initiierte sie gegen den Willen ihrer männlichen Parteikollegen, ganz interessant fand ich das, gemeinsam mit Käthe Duncker eben den Internationalen Frauentag, der erstmals im folgenden Jahr, und zwar im März 1911, begangen werden sollte. Und das war
ab. Da war es sogar noch ein anderer Tag, ne?
Genau. Genau. Mhm. Und zwar ab 1921 ist das erst der 8. Mai. Der übrigens
8. März.
8. März, Entschuldigung, danke. der übrigens in Russland ein Feiertag ist. Wir haben ja dieses Jahr, nee, letztes Jahr war das.
Wir hatten in Berlin letztes Jahr auch erstmalig das als Feiertag. Genau. Fand ich auch ganz gut. Ja. Ach, und in Russland ist das schon eh und je immer ein Feiertag?
Ja, eh und je weiß ich nicht, aber ich glaube, also, jetzt seitdem, aber ist aktuell zumindest.
Neben dem Muttertag, sonst wurden wir ja hier in Deutschland, wurden wir ja in Anführungsstrichen reduziert auf die Mutter.
Ja, wobei der Muttertag ja immer am Sonntag ist. Das heißt, Feiertag ist das ja nun nicht und der ist ja jedes Jahr an einem anderen Tag, ne? Also an einem anderen Sonntag.
Da hast du recht. Ja. Na. Und Vatertag ist immer gleich Männertag, ne?
Ja, also weiß ich nicht. Keine Ahnung. Das, ja, das werden kann wir nochmal nachrecherchieren. Genau. Vielleicht nochmal ganz kurz zu ihrem Liebesleben. Fand ich auch ganz interessant. Sie hat, nachdem Ossip ja nun, der ist ja 92 gestorben, hat sie 1899, da war sie 42 Jahre alt, in Stuttgart den Kunstmaler Friedrich Zundel kennengelernt, der damals 24 war. Also wesentlich jünger. Ui, genau. Die Ehe hielt schon eine Weile, würde ich sagen. 28 Jahre nämlich. Aber hat schon, also 28 Jahre. Ich meine, da ist die Frau fast 70. Ne? Mhm. Da wird, hier heißt es nach zunehmender Entfremdung. Ich meine, da war der Mann noch in der Blüte seines Lebens, hat dann später auch.
Das darf man so auch gar nicht sagen, ne? Weil was ist die Blüte des Lebens?
Ja, also mittendrin, da war der 50 oder wann? Also paar 50, ne? Also als Mann, Blüte des Lebens, okay, vielleicht nicht, aber und sie wird dann schon, die Kraft schwindet ihr und er heiratet nochmal, ne? Er denkt sich auch so, Mensch, Clara, you and me, baby, it's no longer happening. Naja.
Oh, die Tochter von Bosch hat er geheiratet, ne?
Ja, genau. Danke. Mhm. Paula Bosch, richtig.
Entschuldigung.
Nee, ist ja wichtig, muss man ja auch nochmal sagen. Und ja, vielleicht noch auch erwähnenswert ist ihre Freundschaft zu Lenin, den sie 1907 kennenlernte. Ich springe jetzt wieder so ein bisschen hin und her, aber es tun sich dann auch wieder so Sachen auf. Zwischendrin.
Deswegen ja auch wahrscheinlich der Wandel zwischen SPD bzw. Sozialistische Partei zu Kommunistischen Partei, ne? Weil da ist ja auch nochmal hin.
Genau, also sie hat sich da schon, ich will nicht sagen radikalisiert, aber ist dann der KPD auch beigetreten. Wann, sage ich gleich noch, aber ich glaube, das hatte auch viel damit zu tun, auch mit der Freundschaft Rosa Luxemburg und so, dass.
Genau, also Lenin, der ist ja eigentlich bekannt, ne? Ist ja der Kampfname von Wladimir Iljitsch Ulyanov. Mhm. Weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe. Ja. Der russische kommunistische Politiker und Revolutionär und marxistischer Theoretiker.
Genau.
Und Vorsitzender der Bolschewiki-Partei, aus der dann die Kommunistische Partei Russlands hervorgegangen ist. Er war auch Regierungschef der russischen SFSR und der Sowjetunion und gilt als deren Begründer. Nur, dass man so ein bisschen nochmal den Background hat zu Lenin auch.
Ja, es tut sich dann auch vor allem, wir dürfen nicht vergessen, da kommt ja noch der Erste Weltkrieg. Ne? Mhm. Also sie war auch wie einige andere Mitglieder der SPD damals vor dem Beginn des Ersten Weltkriegs eben dagegen, einen Angriffskrieg zu unterstützen. Und das brachte ihr nicht nur Freunde ein. Aufgrund ihrer Antikriegshaltung ist sie während des Krieges sogar mehrfach inhaftiert worden. Ihre Post wurde beschlagnahmt und ihre Söhne, die beide Ärzte übrigens im Militärdienst waren, sind schikaniert worden und so. Also da merkte man schon so, sie ist für ihre Überzeugung eingetreten und hat dadurch auch eben entsprechend Repressalien eben erlebt und ihre gesamte Familie ja auch, ne? In der SPD gehörte sie zusammen mit ihrer engen, vertrauten Freundin und Mitstreiterin Rosa Luxemburg. Ich hatte erwähnt, dass sie mit ihr befreundet war. Kam sie ja immer mehr sozusagen mit dem revolutionären linken Flügel der Partei in Kontakt und schloss sich 1917 der SPD-Abspaltung USPD an. Dort gehörte sie zum linken Flügel bzw. der Spartakus-Gruppe. Vielleicht auch schon mal gehört, die während der Novemberrevolution 1918 in Spartakusbund umbenannt wurde. Und was ist der Spartakusbund? Der eben eine Vereinigung von marxistischen Sozialisten in Deutschland, die während des Ersten Weltkriegs am Ziel einer internationalen Revolution des Proletariats festhielten, um Kapitalismus, Imperialismus und Militarismus weltweit zu stürzen. Also da dann eben auch die Hinwendung zum Marxismus bzw. Sozialismus. Und am 1. Januar 1919 ging aus dem Spartakusbund die neu gegründete Kommunistische Partei Deutschlands eben hervor. Also die KPD.
Aha.
Genau.
Okay.
Die Novemberrevolution hatte ich kurz angerissen. Wir müssen auch gucken, dass wir uns nicht verhuddeln in der Geschichte und dann wieder so ein bisschen auf sie zurückkommen. Ne? Also sie war dann flammende und jetzt raffe ich sehr stark flammende Kommunistin und hat sich auch zum Teil, ne, also dann ja gegengewendet gegen auch den Faschismus, den Stalin da so kundgetan hat, ne, und hat da auch war da natürlich, ne, es gab viele Abspaltungen auch in der KPD und trotzdem, sie hat sich immer sehr Richtung Russland gewandt und war auch mit diesem Land sehr stark verbunden, nicht nur politisch, aber hatte da eben auch so ihre Probleme, unter anderem mit Stalin, wenn ich das mal so lapidar formulieren darf. Und ja, dann kamen die Nazis in Deutschland auf, ne? Also das ist für sie auch so richtig, sie hat den Nationalsozialismus, wie es hier heißt, als Strafe empfunden für das Verhalten der deutschen Sozialdemokratie in der Novemberrevolution. Ja.
Man muss, glaube ich, auch nochmal sagen, dass innerpolitisch bei der KPD ja auch recht viel los war, ne? Also man 1921 noch gab es zum Beispiel so eine Offensivstrategie und einen Putschismus und dann hat sie eigentlich abgelehnt, aber dann gab es ja die sogenannte revolutionär ausgerichtete Arbeiterrevolte, die Märzaktion in der Provinz Sachsen, wo über 100 Menschen ums Leben gekommen waren und sie blieb jedoch in der KPD und schloss sich nicht der Kommunistischen Arbeitsgemeinschaft, der KAG, an. Und also da gab es auch, man sagte irgendwie, sie ist mehr dem rechten Flügel zugetan und da gibt es halt auch sehr viele Unruhen und trotzdem blieb sie ihrer eigenen Ideologie immer treu. Ja, und dann, genau, wie du halt sagst, kam ja dann auch der Nationalsozialismus.
Ja, Clara hat da schon an vielen Fronten in Anführungsstrichen politisch auch gekämpft, ne? Also die parlamentarische Demokratie der Weimarer Republik hat sie als Klassendiktatur der Bourgeoisie bezeichnet, die sie strikt abgelehnt hat. Aber zugleich stand sie eben auch mit dem Sozialfaschismus oder dieser stalinistischen Sozialfaschismus-These eben kritisch gegenüber. Und dann kommt, wir nähern uns jetzt schon dem Jahr 32, als sie als Alterspräsidentin da den Vorsitz der konstituierenden Sitzung des Reichstages am, das war am 30. August, eben dann eine Rede hält, in der es heißt, in der Hoffnung, trotz meiner jetzigen Invalidität das Glück zu erleben, als Alterspräsidentin in den ersten Rätekongress Sowjetdeutschlands zu eröffnen. Ja, sie wird nicht lange weiter leben nach dieser Rede.
Da ist sie 75 Jahre alt.
Da ist sie 75 Jahre alt, genau.
Ja, genau. Also sie hat halt die Hoffnung gehabt und dann hatte sie aber schon gleichwohl die Gefahr der NSDAP erkannt und rief dann in derselben Rede ja auch zum Widerstand gegen die Nationalsozialisten auf.
Genau. Und sagt unter anderem, vor dieser zwingenden geschichtlichen Notwendigkeit müssen alle fesselnden und trennenden politischen, gewerkschaftlichen, religiösen und weltanschaulichen Einstellungen zurücktreten. Ja, dann kam die Machtergreifung durch die NSDAP unter Adolf Hitler und
Genau, das ist ja genau das, was eigentlich die Suat auch gesagt hatte bei unserer letzten Podcast-Folge, dass man immer Politik und Religion voneinander trennen muss. Ja. Und das ist ja auch das Gleiche, was sie hier sagt. Sie trennt es sogar noch schärfer. Sie sagt halt politisch, gewerkschaftlich, religiös und die weltanschaulichen Einstellungen.
Ja, dann kam der Reichstagsbrand 33 und da wird dann schon klar, oha, hier ist jetzt, die Luft wird dünn für mich. Und sie flieht wieder ins Exil, nämlich in die Sowjetunion, auch dem Land, dem sie so verbunden ist. Und da stirbt sie dann auch am 20. Juni 1933 im Alter von 76 Jahren. Und ja, ihre Urne, also nicht der ganze Sarg, ihre Urne ist eben im Kreml beigesetzt. Und Stalin selbst hat die Urne zur Beisetzung getragen. Es gibt unfassbar viele Ehrungen, die ihr vor allem posthum dann zuteil wurden. Also sie wurde vor allem von der SED propagandistisch genutzt, vor allem was die Rolle als Frauenrechtlerin und Verbündete der Sowjetunion angeht. Vor allem da ist sie halt bekannt. Die DDR richtete in dem Haus in Birkenwerder, nördlich von Berlin, wo sie lebte, 29 bis 32. Da gibt es ein Museum über ihr Leben. Das übrigens noch heute existiert. Sie war auf dem 10-Mark-Schein der DDR vertreten. Aha. Das wusste ich auch nicht. Ein Fraktionssaal der Linksfraktion im Bundestag ist nach ihr benannt. Genau. Und besonders
ja,
viele.
Diverse Denkmäler, ne? Ja, genau. In Leipzig, in Neubrandenburg, Dresden, Berliner Park.
Ja, übrigens, anlässlich des Internationalen Frauentags 2012 hat Gregor Gysi Norbert Lammert, dem Bundestagspräsidenten zu der Zeit, den Bundestagsneubau in der Wilhelmstraße 65, also hatte vorgeschlagen, den nach Clara Zetkin zu benennen, was jedoch dann nicht stattgefunden hat. Ja, also es gibt auch einen Clara Zetkin Frauenpreis und so weiter und so fort. Also,
ja, die IG Metallfrauen in Heidenheim verleihen seit 2007 im zweijährigen Turnus einen Clara Zetkin Preis genau zum Internationalen Frauentag, weil sie einen nachhaltigen Beitrag für die Frauenarbeit geleistet hat. Ja.
Und die Linke hat auch einen mit, wie es hier heißt, 3.000 Euro dotierten Clara Zetkin Frauenpreis, um, Zitat, herausragende Leistungen von Frauen in der Gesellschaft und Politik zu würdigen. Am Ende versuche ich mich mal in einem Fazit.
Ja.
Einsatz für das, was größer ist als man selbst, in der Überzeugung, das Richtige zu tun und dafür zu kämpfen und auch Risiken in Kauf zu nehmen. Ich glaube, wenn das keine starke Frau ist, dann weiß ich nicht, wer sonst. Mhm. Wir haben natürlich viele Frauen auch schon vorgestellt, aber die hat auch so umfassend gekämpft und ich bitte auch zu entschuldigen und danke dir für die Ergänzungen des historischen Kontexts. Da waren so unglaublich viele Zweige und wann war was wie und wie hieß der Verbund da, und mag sein, dass ich auch dann die richtigen Bezeichnungen nicht immer getroffen habe, aber ich hoffe, es ist klar geworden, dass diese Frau eine wahre Kämpferin war, aus Überzeugung für Frauen, für Arbeiter, für den Frieden, beziehungsweise sie war Kriegsgegnerin, was dann sie immer auch zur Friedenskämpferin machte, und Kämpferin trifft es, glaube ich, ganz gut. Uff, am Ende dieser Folge bin ich schon fast ein bisschen erschöpft. Aber ja.
Das glaube ich dir. Jede Menge Holz, und es ist halt auch immer schwieriger, wenn der historische Kontext schon deutlich älter ist, dann nochmal diese ganzen, was waren da nochmal, was habe ich eigentlich damals in der Schule gelernt? Ich hab verstanden, wofür sie steht und was sie alles leisten musste und wie schwierig es ist, auch wenn sich ein politisches System ändert und auch ein gesellschaftliches System ändert.
Und man verfolgt wird. Also, ne, sie wurde erst genau. als SPDlerin, dann als KPD, also als Kommunistin, erst Sozialistin, dann Kommunistin verfolgt und musste fliehen in ein anderes Land. Und hatte übrigens auch noch zwei Söhne. Der Mann war gestorben, die Kinder waren noch total klein. Du musstest da alleine klarkommen. Dann hat sie einen 24 Jahre jüngeren Mann geheiratet. Und ist wieder zurück und immer zwischen den Welten so ein bisschen. Also es ist schon also eine beeindruckende Frau, kann ich jetzt nicht anders
absolut,
sagen.
Absolut.
Wen stellst du mir denn oder uns das nächste Mal vor?
Ich würde dir gerne nächstes Mal die Boxerin Zaina Nassar vorstellen. Das war eine Einreichung von Magdalena über Instagram. Und eine Boxerin hatten wir noch gar nicht. Wir hatten ja ursprünglich mal überlegt, Regina Halmich zu nehmen. Jetzt kam aber auch die Einreichung und ich finde, ich habe auch total Lust, mich mit der Zaina Nassar auseinanderzusetzen.
Ja.
Genau, die würde ich dir gerne nächstes Mal vorstellen.
Super.
Wobei ich auch immer überlegen bin, ob wir diese Sonderfolge Klischees in Kinderhörspielen, ne, Sexismus in Kinderhörspielen, nicht noch dazwischen packen.
Ja.
Schauen wir mal, sage ich mal so.
Ja. Also es bleibt spannend. Schaltet wieder ein, wenn es wieder heißt, hallo und herzlich willkommen zu unserer wunderbaren Podcast-Reihe. Also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich auf was auch immer da jetzt als nächstes kommt. Und ja, danke euch da draußen fürs Zuhören und würde sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.